Berlin-Königs-Wusterhausen, wo man das erste Mal geschafft hatte, etwas zu übertragen. Am 22. Dezember 1920, und ob Sie es glauben oder nicht, das erste, was wir gehört haben, war Stille Nacht. Wir sind da ja wirklich auf dem Marktplatz, wo alle uns hören. Und wenn ich merke, das ist so sehr so aus der katholischen Glucke heraus und kein Blick dafür, dass Menschen auch anders denken können, dann tue ich mich da schwer. Trost, Hoffnung, Lebensorientierung. Das ist das quasi, was Menschen von der Radioverkündigung erwarten, dass es ihnen gibt. Und ich gucke immer, wenn ich ein Manuskript habe, ist da eines dieser Sachen drin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen, verehrte Hörer und Hörerinnen. So Gott will, haben Sie heute 86.400 Sekunden Zeit zu leben, also viel Zeit.
Juhu, es gibt uns jetzt seit 100 Jahren. Also mit uns meine ich Kirche im Radio.
Den Unterschied zwischen den beiden Sequenzen, sowohl in der Wortwahl, aber auch in der Audioqualität, den habt ihr bestimmt auch gehört. Und darum soll es heute bei uns gehen. Es geht um Radioverkündigung. 1923 begann in Berlin der Rundfunkbetrieb und ein Jahr später, also vor genau 100 Jahren, wurden die ersten kirchlichen Sendungen ausgestrahlt. Der Beginn der christlichen Rundfunkverkündigung. Und bestimmt habt ihr alle schon einmal einen Verkündigungsbeitrag gesehen oder gehört. Das kann eine Gottesdienstübertragung im Fernsehen oder Radio sein. Das kann das Wort zum Sonntag sein, übrigens nach der Tagesschau das zweitälteste Format im deutschen Fernsehen. Das können aber auch kurze Impulse oder Gedanken im Radio sein, zum Beispiel Kirche in 1 Live oder Kirche in WDR 2. Radioverkündigung, das machen wir auch ganz konkret im Bistum Münster in unserer Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Kolleginnen und Kollegen übertragen Gottesdienste, sie begleiten Autorinnen und Autoren, die Verkündigungsbeiträge für die Radiosender produzieren und sie sprechen auch selbst in verschiedenen Radioformaten über Gott und das, was sie trägt. 100 Jahre Radioverkündigung, das ist für uns ein Anlass, um mit Klaus Nellissen über das Thema zu sprechen. Klaus Nellissen ist Theologe und Pastoralreferent des Bistums Münster und seit 2011 stellvertretender katholischer Rundfunkbeauftragter der NRW-Diözesen beim WDR. Das ist ein recht langer und sperriger Begriff, deshalb kurz erklärt. Alle Kirchenbezirke in NRW stellen Autorinnen und Autoren, die Beiträge produzieren. Und Klaus Nellissen begleitet sie dabei, inhaltlich und organisatorisch. Und er macht auch selbst Verkündigung im Radio. Für diese Aufgabe ist er vom Bistum Münster freigestellt. Mit ihm zusammen werfe ich jetzt einen Blick in die Geschichte, auf diese 100 Jahre. Ich frage ihn, was ihm bei Radioverkündigung wichtig ist. Und ich spreche mit ihm darüber, wie es ist, ja, an der Schnittstelle von Kirche und Medien zu arbeiten.
Herr Nellissen, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Moin, grüß Sie.
Verkündigung im Radio, das ist so Ihre Profession, Ihr Kerngeschäft, kann man ja so sagen. Und ich habe mich gefragt, jemand, der jeden Tag mit Radio zu tun hat, hört der eigentlich noch selbst Radio, so privat?
Ja, das tue ich, aber ich muss gestehen, ich bin ein absoluter Wortradio-Fan. Also Musik wählen muss ich dann mich wirklich aus meiner Profession dazu zwingen. Ansonsten ist bei mir auf jeden Fall das Wort zählt. Also WDR 5 ist mein Lieblingssender.
Okay, und dann achten Sie auch eben besonders auf, wie man spricht, wie oder worauf achten Sie besonders?
Nee, das nicht. Das Witzige ist ja, dass ich jeden Morgen mit dem Radiowecker von meinem eigenen Produkt geweckt werde. Also jede zweite Woche, die eine Woche ist evangelisch, die andere katholisch. Aber das ist dann schon immer witzig, wenn das erste am Morgen die Konfrontation mit der eigenen Arbeit ist, weil ich halt die katholischen Texte alle redigiere und dann immer nochmal denke, ach, so klingt das jetzt wirklich im Radio.
Ja, dann können Sie es nochmal wirklich im Endprodukt dann hören. Das ist ja nochmal was anderes.
Genau.
Cool, witzig. Ich habe gerade schon ganz kurz erklärt in der Einführung, was Ihr Job ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob man davon genau weiß, was Sie so machen. Also vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie kann man sich Ihren Job vorstellen? Was sind so Ihre Aufgaben im Alltag?
Ja, genau. Also wir sind ja das Gegenüber der katholischen Kirche für den WDR und das für alle 5 NRW-Diözesen. Und das heißt, unser Büro, ich sage das immer, wir sind beim WDR, aber nicht im WDR. Also ich gucke auf das WDR-Gebäude am Kölner Wallraffplatz. Mhm. Und der Hauptjob ist tatsächlich halt diese 900 Sendungen, Pi mal Daumen, die wir pro Jahr produzieren, die alle zu redigieren, zu verantworten, mit den Autorinnen und Autoren in die Aufnahme zu gehen. Dann kommt manchmal ein bisschen Fernsehen dazu, wenn zum Beispiel ein neuer Erzbischof in Paderborn eingeführt wird, wie jüngst. Oder es gibt eine Gottesdienstübertragung an Weihnachten oder die letzte Sendung, die ich hatte, waren die Lieder zum Advent. Wenn wir eine Autorin aus dem WDR-Gebiet haben, die das Wort zum Sonntag spricht, dann ist das auch unser Job. Aber das Hauptgeschäft ist die Radioverkündigung plus halt dieses, Lobbyist ist ein hart, großes Wort, aber wir sind halt also für alle Fragen der Kirchen quasi das Gegenüber für den WDR.
Okay, klingt total spannend. Da erfahren wir nachher noch mehr von. Wir kommen dann nochmal drauf zurück auf Ihre konkrete Arbeit. Aber ich möchte erst nochmal einen Blick in die Geschichte werfen. Das ist ja auch der Anlass sozusagen von unserer Podcast-Folge. 100 Jahre, blicken wir zurück, das ist eine echt lange Zeit. Wie sah die Situation damals in der Welt so aus?
Ja, also wir sind in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und ja, ein Krieg bringt immer auch technologische Fortschritte. Und so hatte sich im Ersten Weltkrieg also auch Fortschritte entwickelt in der Funkübertragung. Und das Medium Radio kam schon etwas früher auf, als wir letztes Jahr gefeiert haben. Also Ende Oktober letztes Jahr haben wir 100 Jahre Radio gefeiert. Ja. Da haben wir eigentlich eher gefeiert, dass wir endlich die Empfangsgeräte hatten, um Radio zu empfangen.
Ah ja.
Weil die tatsächliche Radiotechnik, das hieß damals drahtlose Radiotelefonie, das Schöner hat das Name. Erste Mal funktioniert am 22. Dezember 1920 in Berlin-Königs Wusterhausen, wo man das erste Mal geschafft hatte, etwas zu übertragen. Und ob Sie es glauben oder nicht, das Erste, was wir gehört haben, war Stille Nacht. Das hatten damals so Postfunker gemacht und die haben das also erfolgreich geschafft. Es gab ja noch keine Endgeräte, es konnten nur Militärleute hören, aber auf der ganzen Welt. Also dann gab es ein riesen Feedback, oh Mensch, das hat ja funktioniert. Und das gilt eigentlich als die eigentliche Geburtsstunde des Radios. Dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, also 3 Jahre, bis man dann eine Infrastruktur hatte, um das dann auch von den Geräten her zu übermitteln.
Aber das ist ganz schön, weil da eigentlich der erste Kontakt schon so einen religiösen Hintergrund hatte.
Wir sind quasi da an der Wiege
gewesen. Ja, ganz aber
genau.
Wirklich.
Ja, genau. Ja. Und dann ging es halt dann 1923 los und die Technik, die davor erneuert wurde, das war ja das Kino. Also Kino war ja die Art auf einmal, dass Menschen quasi ins Theater gehen konnten, also Kinokarten kosteten damals nicht viel, aber wir dürfen jetzt nicht Kino mit den Oscar-Sendungen vergleichen. Das war damals, muss man sagen, sehr viel Schund. Das Kino hatte also keinen guten Ruf, es ging meistens schnell ins Erotische oder ins sehr Abgefahrene, also ins Martialische. Und das Kino hatte keinen guten Ruf und das Radio drohte halt auch genau diesen schlechten Ruf zu haben. Und dann haben die ersten Radiobetreiber, das waren private Unternehmen, sind auf die Kirchen zugegangen und haben gesagt, könnt ihr nicht was bei uns machen, damit wir so quasi eine Legitimation haben, dass wir quasi seriöser sind als dieses Fuibar-Kino.
Ah, okay.
Also die Kirchen wurden gebeten, in das Radioprogramm zu gehen. Und die haben sich am Anfang sehr, sehr schwer getan. Können Sie sich vorstellen, wie gesagt, das Kino hat den schlechten Ruf. Es war ja noch nie so, dass das Wort Gottes außerhalb eines Kirchengebäudes oder eines gottesdienstlichen Zusammenhanges irgendwie vernommen wurde. Und da gab es also ganz großen Einspruch auf katholischer wie evangelischer Seite, dass man also sagte, also das kann doch nicht sein, dass man dampfend mit der Zigarre sitzt und dann kommt auf einmal ein Bibelvers zu lesen. Das machen wir überhaupt nicht. Die Radiosender haben nicht aufgegeben. Und dann waren es ausgerechnet halt die Leute, die jetzt nicht aus der Kirchenhierarchie waren, sagen wir mal so etwas jüngere, wildere oder auch sozial engagierte, die dann gesagt haben, da setzen wir mal drauf. Dann war tatsächlich an Kasamstag der Arbeiterpriester aus Berlin, Karl Sonnenschein, der erste, der einen katholischen Radiovortrag gemacht hat. Daraus sind dann so die Morgenfeiern entwickelt worden, die dann ab 1926 im Radio liefen.
Das heißt, so die Reichweite hat auch nachher wirklich überzeugt, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, man kann als Kirche jetzt irgendwie gesellschaftlichen Einfluss nehmen.
Ja, genau. Also man wollte quasi das Feld nicht anderen überlassen. Also Sie müssen wissen, in der Weimarer Zeit waren nicht nur die Katholiken und die Evangelien, die Morgenfeiern gemacht haben. Es gab eine sozialistische Morgenfeier, es gab eine von den Freidenkern.
Ach
so. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie das heute in den sozialen Medien ist. Also da gibt es diese einzelnen Bubbles und diese Blasen und die hauen immer aufeinander drauf. Und also so habe ich es gelesen, faktisch muss es so gewesen sein, am ersten Tag haben die Evangelien eine Morgenfeier gehabt und am nächsten Tag die Katholiken und die haben gesagt, was die Evangelien sagen, ist doof. Und Klar. Was die Sozialisten sagen, also
logisch.
Man kriegt die ganzen Streitereien zwischen den unterschiedlichen weltanschaulichen Dimensionen im Radio mit und die dachten immer, die würden nur zu ihrer eigenen Gruppe predigen und haben dann gar nicht mitbekommen, Indianer hören ja auch mit. Dann haut der Katholik auf die Sozialisten und die Sozialisten beschweren. Also das hat, muss man sagen, zu dieser aufgeheizten Stimmung in der Weimarer Republik tatsächlich beigetragen, dass da halt die unterschiedlichen Gruppierungen waren und die sich alle gegenseitig nicht grün waren.
Mhm. Dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg und wie hat der sich auf die Radioverkündigung ausgewirkt?
Ja, also wie ich das eben schon gedeutet habe, also in einem waren sich die Kirchen beide einig, nämlich man wollte unbedingt den Sozialismus vermeiden.
Ja.
Und dann kommt halt diese junge, aufstrebende Bewegung, die erstmal verspricht, dass der Volkskörper wieder gestärkt wird und dass man vor allem den Bolschewismus einhegt. Und da gab es also wirklich mehrheitlich Kirchenleute, die gesagt haben, ja, da setzen wir doch mal drauf. Die Weimarer Republik, die war vor allem für die Protestanten, die den Status als Reichskirche verloren hatten, war wirklich immer schwierig zu sehen. Und auch die Katholiken taten sich schwer mit dieser Demokratie und deswegen setzte man tatsächlich auf die Nationalsozialisten. Als Hitler an die Macht kam, hat er den Kirchen, und das hatte der nicht ohne Hintergedanken gemacht, so viel Sendeplatz eingeräumt, wie die noch nie zuvor hatten. Also die dachten wirklich, es bricht ja wirklich eine tolle Zeit an. Das hat aber relativ kurz nur gewährt. Ab 35 wurden die Kirchen aus dem Programm rausgeschoben. 39 stoppt Hitler die kirchliche Verkündigung, weil nämlich die Kirchen angefangen haben, kritisch zu werden.
Aha, okay, und, das passt ihm natürlich nicht.
Genau. Ja. Und so war dann die Zeit, dass also von 39 bis 45 überhaupt keine Kirchenverkündigung da war. Und dann ist der Zweite Weltkrieg beendet und die Alliierten suchen sich Verbündete, um dann die Gesellschaft wieder neu aufzubauen. Und da setzen die vor allem auf die Kirchen, weil die sagen, die Kirchen sind noch relativ unbeschadet herausgegangen aus diesem Zweiten Weltkrieg und sie haben die Kraft, Menschen zu prägen, gerade in ethischen Bezügen.
Und seitdem haben die Kirchen diese Sendeplätze, diese Verkündigungsbeiträge.
Genau. Die Briten, die ja hier das Sagen hatten, die hatten gesagt, wir machen das ähnlich wie bei der BBC und haben also damals den Nordwestdeutschen Rundfunk, das war Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher zusammen, dann gestartet und haben da den Kirchen wirklich sehr, sehr viel Raum eingegeben. In der Weimarer Zeit waren die Kirchen nur am Wochenende zu hören oder sehr oft nur am Wochenende und mit den Briten kommt es dann so, dass wir jeden Morgen eine Kurzverkündigung haben.
Okay.
Und da der WDR ja nach der BBC der zweitgrößte Sender Europas ist, haben wir tatsächlich auch dann im WDR-Rundfunkreferat die reichweitenstärkste Verkündigung überhaupt.
Wahnsinn, das ist schön, ja. Jetzt sind wir 100 Jahre weiter und leben im Jahr 2024. Warum gibt es heute immer noch Radioverkündigung?
Naja gut, das eine ist ja, dass es manche sagen, also uns wird dann oft gesagt, wir hätten ein Privileg, wir haben einen Rechtsanspruch darauf. Also es gibt in den Rundfunkstaatsverträgen steht, dass den Kirchen angemessene Sendezeit einberaumt wird. Und das war damals tatsächlich so, dass die Alliierten sagen, also für den Fall, dass dieser Sender irgendwie gleichgeschaltet wird, haben wir dieses Fenster, wo die Kirchen eigenverantwortlich ihr Programm machen und dagegen sprechen können. Das ist ja, normalerweise muss man für nicht redaktionell verantworteten Beitrag im Radio sehr, sehr viel Geld bezahlen, das ist nämlich Radiowerbung. Die anderen, die das Recht haben, das zu machen, sind die Parteien während der Wahlzeit.
Stimmt,
ja. Und ansonsten nur die Kirchen, die diesen Platz haben. So, und da steht aber angemessene Sendezeit, ne? Und wir hatten früher viel längere Sendestrecken und aber die Radiogewohnheiten haben sich halt geändert, ne?
Ja.
Also bei 1Live haben wir 90 Sekunden und das ist schon zu lang für 1Live-Hörer, da dran zu bleiben.
Ja,
ne?
Ja.
Also wir sagen immer, wir sind eine Laienschauspielgruppe in einem Profimedium. Und wir wissen natürlich auch immer, wir sind zu Gast in dem Sender, ne? Also wir genießen Gaststatus und sollten zumindest so arbeiten, dass wir nicht so ganz aus dem Rahmen fallen. Sie wissen das auch. Also das ist schon ein Beruf, also zu moderieren, das professionell zu machen. Ne?
Klar.
Und dann kommt auf einmal Prälat Müller. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Prälat Müller gibt, aber auf jeden Fall, der spricht dann auf einmal im Radio und fällt dann natürlich auch ein bisschen aus dem Rahmen raus. Aber das hat ja auch seinen Charme, finde ich.
Worum geht es denn eigentlich inhaltlich in kirchlichen Verkündigungsbeiträgen?
Also das hat eine ganz große Bandbreite. Ne? Also ich gebe meinen Autorinnen und Autoren nicht vor, was die sagen wollen. Mhm. Ich stehe da wirklich hinter, dass ich sage, wir suchen euch aus und stellen euch in die Verkündigung und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Im besten Falle macht sich dann der Autor, die Autorin Gedanken, was kann für die Menschen, für die Zielgruppe relevant sein. Und das können unterschiedliche Relevanzen sein. Ne? Das kann eine Aktualitätsrelevanz sein, das kann aber auch so eine lebensweltliche Relevanz sein. Oder halt irgendein anderes Thema. So. Mhm. Und im besten Fall ist es so, also ich sag mal so, das, was wir, glaube ich, am meisten vermitteln wollen, ist, dass wir irgendwie uns erklären, wie wir als glaubende Menschen diese Erfahrung von Welt, die andere Menschen vielleicht anders haben, aber auf unsere Art irgendwie hinbekommen. Das ist, glaube ich, das Spannendste, was wir Menschen erzählen können. Und dann erzählen wir immer auch vom Evangelium und erzählen von der Botschaft Jesu, denn das können wir gar nicht anders, wir Christen. Aber es geht jetzt nicht darum quasi, dass wir so einen Lehrplan haben, den die Leute abarbeiten müssen, damit die Menschen das, also Evangelisierung übers Radio ist eine ganz diffuse Sache, weil wir wissen halt nicht, wie das bei den Menschen ankommt. Und ein Beispiel, wenn ein Autor sagt, heute feiern wir St. Martin. Ja, dann heißt das für die Katholiken, dass die St. Martin feiern, vielleicht noch für die Evangelischen. Aber was ist denn mit den muslimischen Leuten?
Aber das meinte ich gerade so ein bisschen, dass dieser Begriff Verkündigungsbeitrag manchmal so suggeriert, dass jetzt irgendwie so Bibelkunde kommt oder irgendwas Belehrendes, so wirklich Kirchenthemen. Aber es geht da schon um so ein Andock des christlichen Glaubens an die Lebenswelt der Menschen, ja? Also wo wir das finden und wo vielleicht Menschen die Einladung finden, das auch bei sich zu entdecken.
Genau, so alltäglich wie möglich und trotzdem so durchscheinend für die christliche Botschaft wie möglich das zu machen, das ist so die große Kunst.
Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Relevanz der Kirchen in der Gesellschaft abnimmt, also sinkt. Wie wird Radioverkündigung von den Religionsgemeinschaften denn mit Blick auf diese Situation begründet?
Ja, also auch da wird es natürlich von unterschiedlichen Menschen, die aus der Kirche sprechen, unterschiedliche Argumente geben. Ich würde sagen für mich, wir haben halt einfach ein Spektrum von Themen und auch eine Sensibilität für bestimmte Lebenswirklichkeiten, die sonst im Radio so nicht vorkommen würden. Also ein Beispiel. Was denken Sie, warum hören Leute Radio? Was meinen Sie?
Sie wollen unterhalten werden oder informiert werden.
Das sagt man, ne? Genau. Unterhaltung, Information, also Stauschau, Sportschau, Nachrichten und Unterhaltung, klar, Comedy. Eine ganz wichtige Dimension von Radio, das ist der Begriff Parasozialität. Können Sie sich denken, was das heißt? Das ist keine Krankheit. Parasozialität ist, wenn Menschen einfach keinen mehr zu Hause haben, der zu ihnen spricht und das Radio läuft.
Ja.
Also quasi die simulierte Anwesenheit eines Menschen. Und das ist für ganz viele Menschen ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum sie Radio hören. Das meiste Feedback kriegen wir von Menschen, die sich getroffen fühlen darin, dass wir ihnen irgendwie vermitteln, ey, wir sehen euch, wie ihr gerade seid. Mhm. Und das sind Momente von Einsamkeit, das sind Momente von Trauer und so weiter. Es gab eine große Umfrage zur Funktionalität von Radioverkündigung. Also was soll sie machen? Soll sie belehren? Soll sie erbauen? Ne? Da wurden so Parameter. Mhm. Und die Top 3 waren Trost, Hoffnung, Lebensorientierung. Und ich gucke immer, wenn ich ein Manuskript habe, ist da eines dieser Sachen drin? Ja. Also das ist das quasi, was Menschen von der Radioverkündigung erwarten, dass es sie ihnen gibt. Und deswegen können wir dann nicht immer nur so eine Au-drauf-Verkündigung machen, sagen, die Welt ist schlecht, ne? Der Klimawandel und die AfD und so weiter und so fort. Das kann alles richtig sein, aber wichtig ist, wenn wir den Menschen irgendeine Hoffnungsperspektive geben, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade, jetzt gehen wir auf Ostern zu, für eine Botschaft haben. Ja, es geht weiter.
Und gleichzeitig ist es doch massiv schwerer geworden, mit Blick auf die ganze Entwicklung der Medienlandschaft, da noch wahrgenommen zu werden. Diese Flut von Bildern, von Tönen, von Stimmen, die uns irgendwie jeden Tag umfangen.
Ja, sicher. Also da haben ja die Kirchen fast dasselbe Problem wie die großen Sendeanstalten. Ja. Ja, wir leben halt einfach in einer medialen Revolution. Früher waren die Sender Gatekeeper, also die Redakteure, die konnten entscheiden, welcher Beitrag kommt ins Radio oder ins Fernsehen oder auch nicht.
Mhm.
Und ähnlich gibt es das auch in der Kirche, ne? Also wo wir diese Gatekeeper haben, ne? Der Bischof, der entscheidet, wird der Mann Professor oder nicht oder Pfarrer oder
klar,
nicht. Wir sind in einer Zeit, die halt durch das Internet so radikal demokratisiert ist, dass diese Instanzen ganz groß verlieren in ihrer Wirksamkeit. Und deswegen muss sich das alles nochmal neu legitimieren. Aber ich würde mal sagen, wir kommen auf eine Art und Weise vielleicht sogar nochmal näher in eine Situation, wie das auch zur Zeit Jesu war. Weil die Jesusbewegung war auch eine Neuermächtigung im Glauben. Ja, also da gab es diesen Tempeldienst und dann gibt es auf einmal diesen Jesus, der sagt, sucht den Tempel in eurem Herzen.
Wir werden noch mal einmal konkret. Was genau gibt es für konkrete Formate von Verkündigungssendungen, dass man sich sowas mal vorstellt, wenn man sie jetzt nicht kennt?
Wir bleiben jetzt mal beim WDR, ne?
Ja, da kenne
ich
mich
am meisten aus. Also da haben wir unter der Woche 3 Verkündigungen. Als ich angefangen habe, gab es 2. Das war Kirchen 1 Live.
Ja.
Also für die junge Welle, als die gegründet wurde, ist jetzt auch schon 30 Jahre her, so jung ist die Welle gar nicht mehr. Da wurde gesagt, also bitte macht doch da ein neues Format heraus. Und dann gab es damals Jungspünde, der eine hieß Franz Josef Overbeck, der zum Beispiel
ein Live-Verkündigung
gemacht hat. Ne, kann man gar nicht glauben, aber
ja.
Und dann, als ich dann kam, vor 12 Jahren auf die Stelle, hatte WDR 2 gesagt, also das, was ihr mit der klassischen Morgenandacht macht, das geht so nicht mehr. Das ist zu verkopft, zu fromm und so. Wir müssen was Mainstreamigeres machen, was Flotteres.
Mhm.
Und ich wollte aber die Morgenverkündigung, also die Morgenandacht, die klassische, auch jetzt nicht so trimmen, dass die auf den Mainstream-Wellen läuft. Also Sie müssen wissen, es gibt halt, wie gesagt, 1 Live. Dann gibt es WDR 3, die Kulturwelle. WDR 5, das ist die Wort- und Infowelle. Und dann gibt es WDR 2 und WDR 4, das sind die großen Mainstream-Wellen. Ja? Ein Autor, der bei uns Kirchen WDR 2 und WDR 4 macht, der hat am Tag ungefähr zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Hörerinnen. Och, das ist schon ganz schön viel.
Das ist schon viel, ne?
So. Und bei WDR 5 haben wir 150.000 Hörer im Schnitt, bei WDR 3 50 bis 70.000. Also da sehen Sie so ungefähr die Dimensionen. Ne? Und wir haben jetzt die klassische Morgenandacht bei 3 und 5. Und bei 2 und 4 habe ich damals halt ein neues Format quasi gemacht. Und da habe ich etwas umgestellt, nämlich das Sendeschema. Während bei den anderen Wellen jede Woche ein anderer Autor, eine andere Autorin spricht und dann manchmal auch so eine kleine Reihe macht oder wie auch immer, habe ich da gesagt, same face, same place, also dass wir quasi möglichst eine Hörerbindung schaffen, indem ich Autorinnen und Autoren auf bestimmte Tage setze. Mhm. Ne, da ist Franz Meurer aus Köln der Sozialfahrer, der ist immer am Freitag dran. Mhm. Jeden zweiten Freitag kommt Franz Meurer und die Leute gewöhnen sich
das
daran.
Das ist erwartbar. Ja.
Das ist erwartbar. Mhm. Mittwochs kommt immer Michaela Banz aus dem Bistum Münster, die ja auch für die KAB, also die hat da ganz tolle Themen immer um die Arbeitswelt und so. Und das passt auch zu so einer Welle, wo halt viele Leute, 2 und 4, die so in Handwerksberufen sind und so. Und so schaffe ich da so gewisse Gewöhnungseffekte, die manchmal sogar frappierend sind. Also unser Autor am Montag ist immer Peter Otten, Pastoralreferent. Der hatte dann, als die Sternsinger rumgingen, hat er gesagt, liebe Leute, wenn ihr keinen Segen bekommt, weil das bei euch nicht ausliegt oder so, schreibt mir einfach und dann schicke ich euch einen. Und ich meine, der kann ja nicht seine Adresse durchgeben. Ne? Der hatte, ich glaube, 400 Aufkleber verschickt.
Boah, Wahnsinn.
Ne? Ja. Also da kann man sehen, was das für eine Wirksamkeit hat.
Jetzt haben Sie ein paar Formate vorgestellt. Haben Sie selbst ein Lieblingsformat von Verkündigungssendungen?
Die sind auf ihre Art immer unterschiedlich, ne? Mhm. Und deswegen habe ich irgendwie an allen Spaß.
Das also ist auch gut, ne?
Also. Ja, ich bin kein großer Fan von übermittelten Gottesdiensten. Da bin ich wirklich sehr analog. Also ich weiß, unser Radiogottesdienst ist enorm wichtig.
Ja.
Zusammen mit dem Fernsehgottesdienst im ZDF und allen Radiogottesdiensten haben wir ja mehr Menschen, die das besuchen, als Sonntagsgänger in die Kirche.
Ich bekomme das erst von meinen Großeltern mit.
Ja,
für die ist das einfach das perfekte Medium.
Das ist total wichtig. Ja. Aber ich selber bin so oft es geht, sonntags morgens in der Messe, weil das für mich, also Franz Meurer, den habe ich eben schon erwähnt, dass dieser Sozialpfarrer aus Köln, der sagt immer, Gott ist analog, ich auch. Und ich glaube, unser christlicher Glaube, der hat ganz viel damit zu tun, dass Menschwerdung bedeutet, dass wir wirklich interpersonell handeln.
Mhm.
Ne? Und deswegen alles, was das so ins Abstrakte führt, wie gesagt, das ist meine Aufgabe über die mediale Vermittlung, aber das nimmt ein bisschen von dem weg, was ich sage, da sind wir Christen ganz gut und das ist wirklich der Mensch-zu-Mensch-Kontakt.
Das ist Ihre Aufgabe, haben Sie gerade gesagt. Sie sind jetzt seit 12 Jahren, glaube ich, beim WDR,
genau.
Ne, in der Aufgabe. Warum machen Sie Radioverkündigung? Was macht Ihnen besonders viel Spaß dabei?
Also mir macht einerseits die Aufgabe Spaß, weil sie hat eine große Wirksamkeitsrahmen so. Ne? Also ich weiß halt, dass es potenziell sehr viele Menschen erreicht. Ich glaube, ich kann auch ganz gut mit Sprache. Ich freue mich, also ich spreche natürlich auch selber und da würde ich jetzt ja lügen, wenn mich das nicht auch freuen würde, wenn ich dann Feedback bekomme, aber ich freue mich umso mehr, wenn ich einen Autor oder eine Autorin finde und die so begleite, dass ihr Manuskript, was ich manchmal bekomme, wo ich denke, oh, das braucht aber noch ein bisschen, dass ich das so gut mache, dass dann daraus eine gute Verkündigung wird. Und ich freue mich wirklich über jedes Manuskript, wo das funktioniert und wo wir einfach ein bisschen quasi nach vorne kommen. So.
Mhm.
Das macht mir großen Spaß.
Gibt es irgendwie so ein No-Go in der Radioverkündigung? Irgendwas, was gar nicht geht?
Wir haben ja die Limitation, dass wir dem öffentlich-rechtlichen Auftrag quasi gerecht werden müssen.
Mhm.
Also sprich, zu bestimmten Sachen können wir nicht aufrufen. Also nicht zum Heiligen Krieg, auch nicht zum Kreuzzug.
Mhm.
Also das sind so die Sachen.
Das ist gut.
Und da muss man manche Autoren ein bisschen öfter nochmal dran erinnern, halt, dass es halt nicht so binnenkirchlich ist. Ne? Also wir sind da ja wirklich auf dem Marktplatz, wo alle uns hören. Und wenn ich merke, das ist so sehr so aus der katholischen Glucke heraus und kein Blick dafür, dass Menschen auch anders denken können und so, dann tue ich mich da schwer. Weil das kann man in der Kirche machen, wo man eine feste Zielgruppe hat, aber im Radio ist das schwierig. Und das spiegele ich den Autorinnen dann auch und sage, ey, überleg mal, was sagt denn jemand, der das gar nicht glaubt dazu? Und was hast du dem zu sagen?
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die Rundfunkstaatsverträge die Beiträge der Kirchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk garantieren. Der Umfang ist ja, glaube ich, nicht ganz genau festgelegt.
Okay.
Und auch im privaten Rundfunk haben diese Verkündigungssendungen ja längst einen festen Platz. Also es kommt eigentlich überall vor. Wie sind die Rückmeldungen der Hörenden, habe ich mich gefragt. Also Reichweite ist ja das eine, da kann man eben Sachen ganz klar messen. Aber was für Rückmeldungen bekommen Sie sonst noch?
Unsere Vorgänger haben eben gesagt, da habe ich Waschkörbe voll mit Briefen bekommen.
Ne? Ja, das gibt es nicht mehr, oder?
Das ist nicht mehr so, also das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, natürlich ist das Radio ein Nebenbei-Medium.
Ja.
Also ich mache mir da auch nichts vor. Also wir bringen Gott an den Küchentisch, auch aufs Klo, ins Auto und so weiter und so fort. Ne? Also da findet das statt. und Menschen hören zu oder hören nicht, das entscheiden sie ganz selber, ob das jetzt für sie relevant ist. Und diese klassischen Feedback-Sachen, dass man Briefe schreibt, dafür gibt es halt heute Twitter, Facebook, also die Menschen, die das gerne machen, das gibt es halt einfach, hat es immer schon gegeben, die haben mittlerweile andere Spielwiesen. Ja. Deswegen lassen die uns manchmal in Ruhe, das ist ja auch ganz gut. Mhm. Aber manchen Autoren muss man das auch nochmal sagen und sagen, also erwartet jetzt nicht zu viel Rückmeldung.
Damit meint man ja auch sowohl positive als auch negative, weil das genau. ist ja gut, dann wird man wahrgenommen. Ne? Und genau. irgendwie.
Aber wir kriegen manchmal wirklich Zuspruch, der uns wirklich rührt, weil wir halt einfach ja. dann Menschen in der Situation, gerade wenn es um diese existenziellen Themen geht, mhm. ne? und dann jemand sagt, genau das habe ich jetzt gerade gebraucht heute Morgen. Ich hatte damit ja natürlich gar nicht gerechnet, dass das kommt. Ne? Das ist dann schon toll.
Das ist schon schön, ja. ja. Wer macht denn Radioverkündigung? Also wenn wir nochmal über die Menschen sprechen, die das wirklich machen, die dann mit ihnen zusammenarbeiten. Ich weiß, dass es ganz viele Autorinnen und Autoren, Seelsorgerinnen und Seelsorger gibt, Laien aus dem ganzen Land, die daran mitwirken, dass im Prinzip der christliche Glaube bezeugt wird in dem Medium, über das wir gerade gesprochen haben. Was sind das für Menschen? Wer steckt dahinter?
Die sind so bunt, wie die katholische Kirche bunt ist. Also deswegen kann ich Ihnen jetzt da keinen Phänotyp sagen. Mhm. Es gibt halt ein Kriterium, was halt sehr wichtig ist, weil 10% zählt der Inhalt, 90% die Sprachperformance. Und es hat überhaupt keine Aussage, wenn wir so eine Neusprecherschulung machen, ob die Person nicht ein guter Prediger oder eine gute Predigerin ist in einem Kirchenraum.
Ja.
Aber die Frage, kriege ich das hin, in dieses Mikrofon so zu sprechen, dass ich zugewandt bin oder rede ich an den Menschen vorbei? Und das kann eine technische Sache sein, wie ich hier gerade rumspiele an diesem Mikrofon, aber hat auch was damit zu tun mit Aufregungsmomenten und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass die Person quasi vor dem Mikrofon funktioniert.
Und kann man das immer lernen?
Das hat ganz viel mit Naturbegabung zu tun, aber es gibt schon Sachen, die man da auch lernen kann. Da machen wir dann immer so Fortbildungen. Und da versuchen wir, mit den Menschen dran zu arbeiten. Und gerade diese Angst vor dem roten Licht, die kennen Sie vielleicht auch noch aus Ihren ersten Aufnahmen, nicht? Irgendwann hat man sich freigesprochen, so sagt man im Radio, ne?
Wir haben jetzt ganz viel über christliche Rundfunkverkündigung gesprochen. Nicht christliche Verkündigungsbeiträge, die gibt es ja nach wie vor selten.
Ja, also in der Weimarer Zeit, wie ich das eben erwähnt habe, gab es schon eine jüdische Verkündigung auch.
Ja.
Ne? Und es gibt auch die Gedanken zum Schabbat immer noch, also was heißt immer noch, die gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg, hat das wieder angefangen. In anderen Sendern haben zum Beispiel auch die Zeugen Jehovas Sendeplätze. Bei dem Islam ist es halt so, dass in den Rundfunkstaatsverträgen die Körperschaft öffentlichen Rechtes verlangt wird, diesen Status der Körperschaft öffentlichen Rechtes. Und den haben die Muslime so noch nicht. Ich würde mir das ehrlich gesagt sehr wünschen, dass es auch eine muslimische Verkündigung gibt, weil es ist eine Realität in unserer Gesellschaft, dass es Muslime gibt. Und ich würde sagen, die haben auf ihre Art auch einen Zugang zu Gott. Wir haben unseren Zugang zu Gott. Es gibt aber andere Zugänge zu Gott und das würde ich sehr begrüßen, weil dadurch dann auch so diese Tabuisierung dieser Religion und wir wollen damit nichts zu tun haben, so ein bisschen eingehegt würde. Also ich habe da keine Angst vor, aber wir sind nicht diejenigen, die das vorantreiben müssen, dann müssen die Sender das hinbekommen.
Das stimmt, aber ein ganz wichtiger Punkt ist den Sie gerade sagten, das ist eine Realität in Deutschland auch, es gehört eigentlich dazu.
Ne? Ja, und also jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Verantwortlichen spreche, versuche ich dafür zu werben, zu sagen, guck doch mal auf Nordrhein-Westfalen, das ist das Land mit der größten Religionsdiversität. Ja. Wir haben nach London den größten Hindu-Tempel bei uns, ja, also wir haben den größten Dom, wir haben aber auch, also es gibt buddhistische Zentren, gerade in der Eifel und so weiter und so fort. Es gibt so viele religiöse Diversität in Nordrhein-Westfalen und das find ich, wird viel zu wenig gefeiert.
Mhm.
Ja? Da gucken wir immer eher so, dass sagen, dass, ah, das wird hier alles so säkular. Wenn man mal genau hinguckt, gibt es so viele wirklich Varieties of Religious Experience. Ich habe in Amerika studiert, das war mein Lieblingsbuch von William James. In Nordrhein-Westfalen zu finden, das ist atemberaubend. Ja. Und da meine ich jetzt nicht nur das Katholische, aber ich mag das einfach auch mal bei anderen Religionen zu gucken, zu sagen, ey toll, die sind auf ihre Art mit Gott in Verbindung und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Ressource, um in diesem Leben klarzukommen. Ist auch völlig gut in Ordnung, wenn Menschen das nicht haben, aber ich kann mir das nicht vorstellen ohne.
Also diese Vielfalt wahrzunehmen im Prinzip, ne?
Ja, und sozusagen, also dass Gott eine Rolle spielt, ne? Und dass Menschen, für die Gott eine Rolle spielt, manchmal auch dann andere Entscheidungen fällen als andere.
Wir haben jetzt 100 Jahre zurückgeblickt. Was raten Sie denn Religionsgemeinschaften, damit auch in 100 Jahren noch Menschen hören möchten, was die Kirchen ihnen verkünden möchten?
Das wäre jetzt wahrscheinlich anmaßend, hier schlaue Tipps zu geben, weil wir leben in einer Zeit, die ja so volatil ist, also was den Frieden anbelangt, was das Klima anbelangt. Also da dürfen wir uns nichts vormachen, das wird keine einfache Zeit. Und das, was ich, glaube ich, sagen würde, in dieser nicht so einfachen Zeit, das Wichtigste, ich habe es eben gesagt, Trost, Hoffnung, Lebensorientierung. Wenn die Kirchen es schaffen, nicht aus so einer Miesepetrigkeit, dass Leute nicht mehr zu ihnen kommen, sondern aus einer ganz großen inneren Überzeugung, immer wieder neue Hoffnungsgeschichten zu erzählen, dann haben die eine Kraft, die für Menschen attraktiv ist.
Herr Nellissen, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie da waren.
Dankeschön. Dankeschön.
Das war Klaus Nellissen, Rundfunkbeauftragter beim WDR, der mit mir zusammen auf 100 Jahre Radioverkündigung geschaut hat. Ich finde es schon spannend, wie das Thema damals gestartet ist, und ich finde es auch einen schönen Zufall, dass schon die allerersten Radioklänge aus Deutschland, nämlich Stille Nacht, einen kirchlichen Hintergrund hatten. Trost, Hoffnung und Lebensorientierung, das sind laut Klaus Nellissen Aspekte, die die Menschen heute von Radioverkündigung erwarten. Für mich klingt das ehrlich gesagt logisch, weil ich glaube, dass jeder Mensch an verschiedenen Stellen in seinem Leben für diese Themen besonders empfänglich ist und dann darin, ja, Halt finden kann. Wenn ihr das nächste Mal einen Verkündigungsbeitrag im Radio hört oder im Fernsehen seht, dann denkt nach dieser Folge gerne an diese lange Tradition, die diese Sparte schon hat. Aber vor allem hoffe ich natürlich, dass das, was ihr seht oder hört, irgendwie einen Mehrwert für euch hat und euch ja vielleicht dabei hilft, Gott in eurem Alltag zu entdecken. Ich bin Ann-Christine Ladermann. Ihr findet frühere Folgen von Kannste glauben überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal.